Heute kommt, wirst du BWL-mäßig Japan und BWL-mäßig.
Gut, da, wo ich keine Antwort habe, schneiden wir einfach raus. Und dann wirklich auch sehr kompetent immer noch.
Das ist das Tolle an der Medienwelt.
Ja, genau. Du hast die Kontrolle.
Blume und Inge. Zwei Stimmen. Vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Inan, ich habe heute eine ganze Menge Fragen an dich, ja, zum Thema Zentralbanken. Ich habe einen Verschwörungsschwurbler von früher dabei, den Oliver Janich. Der war inzwischen auch auf den Philippinen in Haft. Der war wirklich krass und der hat über Zentralbanken abgezogen. Aber bevor ich dich als meinen Lieblings-BWL-Professor danach befrage, möchte ich was über die Zivilreligion in Japan wissen. Was ist da los? Warum gibt es jetzt ein neues Gesetz zur Thronfolge? Erzähl mal.
Ist natürlich ein harter Cut von der Zentralbank zur Zivilreligion.
Wobei die Bank of Japan, ja genau.
Das bringen wir definitiv irgendwie schon zusammen. Das ist natürlich eine super spannende Geschichte. Also zum einen muss man natürlich auch sagen, Japan ist das einzige mir bekannte Land, das es überhaupt geschafft hat, aus einer polytheistischen Religion so eine derart organisierte Religion auch herzustellen. Also sowas kennen wir ja normalerweise nur von den monotheistischen, ne, Islam, Christentum, Judentum und so weiter. Und Japan wahrscheinlich auch aufgrund ihrer doch Isolation auf ihren Insel gewollt und natürlich hatte da diese Chance gehabt. Ja, wir wissen ja auch, dass das japanische Kaiserhaus heute als das älteste ununterbrochene sozusagen Dynastie dann auch gilt, die alleine über die männliche Linie vererbt wird. Das heißt, es können auch nur Männer erben. Das war längste Zeit nirgends eigentlich kodifiziert gewesen. Das war halt Usus, weil brauchte man nicht wirklich.
Es gab aber auch Kaiserinnen in der Geschichte.
Es gab notgedrungen, in Anführungsstrichen, sogar Kaiserinnen, gerade weil es auch nicht kodifiziert war. Ich glaube, es waren sogar gar nicht mal so wenig im Verhältnis 6, 7 oder 8. Was andererseits auch nicht wahnsinnig viel bedeutet, weil es auch ewig viele Kaiser im Grunde gab. Die waren aber mehr so Übergangslösungen, bis ein geeigneter Mann sozusagen in der Lage war, den Thron zu übernehmen. Wäre heute so auch nicht mehr möglich. Man hat sich da damals am Preußen orientiert, Meiji-Restauration, vielleicht sagt es den Zuhörenden, etwas, wo man nach jahrhundertelanger Machtkampf sozusagen mit den Shogunen, also den Militärherrschenden, wieder die Macht auf den Kaiser, Meiji, übertragen hat, hat man sich an Preußen orientiert, was die Rechtsprechung angeht. Übrigens auch noch bis heute. Das HGB war als grundlegende Inspiration für das japanische Handelsgesetzbuch, genauso wie das Strafgesetzbuch und auch Gefängnissysteme. Alles aus Preußen wird übernommen und eben auch dieses saalische Gesetz, könnte man sagen, dass nur Männer erben dürfen. Wurde dann natürlich auch religiös mit begründet, weil ja die gesamte kaiserliche Linie abstammt von einer, ironischerweise, Göttin. Amaterasu ist das, die Sonnengöttin der Japaner. Es gibt natürlich weit mehr noch dahinter, aber sie ist quasi so die oberste, die damals zunächst ihren Sohn auf die Erde schicken wollte. Da haben wir sowas bisschen Jesusartiges mit drin. Dieser hat das aber sehr befremdlich gefunden, weil die Erde voll war, so mit Geistern und da konnten Bäume und Pflanzen und alles reden und totales Chaos. Und dann hat die Mama Amaterasu gesagt, weißt du was, okay, wir räumen da erstmal auf und dann übernimmst du. Hat sie alle ihre Geister runtergeschickt, die haben dort klar Schiff gemacht.
Also Kami, wenn ich es richtig
erinnere. Genau, ja, die Kami. Genau. Deswegen, es lässt sich auch nicht mit Gott oder Geist übersetzen, ist mehr so eine Mischform draus. Runtergeschickt, hat dann gemeinsam mit ihren anderen Kami aufgeräumt und dann hat sie wieder im Sohn gesagt, so, jetzt mal runter und sorg mal für Ordnung und regier mal. Problem war, der Kollege war in der Zeit auch schon verheiratet und hatte eine Frau halt und ein Kind und war eigentlich ganz glücklich mit seinem Leben. Da haben sie gesagt, wir schicken den Enkel dann runter. Und das war dann quasi der erste japanische Kaiser, Jimmu hieß der, der sozusagen dann Japan gleich Erde in der Vorstellung sozusagen regiert hat. Und Amaterasu hat auch noch ein großes Geschenk an die Menschheit mitgegeben, nämlich den Reisanbau, also die Reispflanze selbst, um sie quasi zu nähren. Und das ist so ein bisschen der Entstehungsmythos dahinter. Also ob und wann, wie die Welt entstanden ist, das spielte da nicht so wirklich eine Rolle. Viele, viele buddhistische Einflüsse natürlich, dass gerade so Sachen wie Tod und so weiter eher buddhistisch zelebriert werden. Shintoistisch eher so alles, was das Leben angeht. Und jetzt natürlich, gerade halt, ich sag mal, bevor der aktuelle Thronfolger ins Spiel kam, also geboren wurde, hat man das natürlich noch aktiver diskutiert, ob man das ändern darf, ändern sollte, dass auch Frauen Kaiserinnen quasi werden dürfen, also nicht nur einfach eine Gemahlin. Aber gerade mit seiner Geburt, das war jetzt auch schon vor einer Ewigkeit, hat sich die Diskussion dann wieder gelegt. Also man orientiert sich doch sehr konservativ dann eben an dieser rein männlichen Linie, weil wir sehen das auch noch heute in der japanischen Gesellschaft. Japan ist auch das einzige Land, glaube ich, in den entwickelten Industrieländern, wo das Namensrecht so restriktiv ist. Also grundsätzlich, erst seit ein paar Jahren darf man auch den Namen der Frau zum Beispiel übernehmen, aber das machen vielleicht 5% oder sowas der Ehen und auch nur, wenn das eine berühmte Familie oder mächtige Frau oder sonst was ist. Sonst durfte man immer nur den Männernamen nehmen. Doppelnamen gehen schon mal gar nicht. Also das ist da noch sehr erzkonservativ, nennen wir das mal so. Und darauf basiert ja auch eigentlich der politische Wille der regierenden LDP, um da mal vielleicht auch die Kurve zu machen.
Ja, es ist genau, mich interessiert das natürlich, weil es bestärkt natürlich die Thesen von der Zivilreligion, also dass jede politische Körperschaft religiöse Elemente ausbilden muss, ja, um sich selber zu legitimieren, also Totemtiere, Feiertage, Rituale, Mythen, das braucht jede politische Körperschaft. Und ich finde es tatsächlich faszinierend, dass wir da auch so große Entsprechungen haben. Ja, also du findest ja die Gottesgebärerin sozusagen, das hast du schon im Ägyptischen, ja, Isis zum Beispiel, ja, die dann den kleinen Horus und so weiter auf die Welt bringt. Du hast das im Japanischen, Amaterasu, du hast das natürlich im Katholischen, ja, die Maria und der Jesus. Und das fließt dann auch immer wieder in die politischen, in die Zivilreligionen ein, ja, sogar dann, wenn, wie in Japan, die religiöse Vergemeinschaftung ganz gering ist. Nur ganz wenige Japanerinnen, Japaner gehören der Religionsgemeinschaft an, aber man ist sich einig, Amaterasu. Dann haben wir in Japan, du hast das erwähnt, natürlich einmal den preußischen Einfluss. Wir haben dann nach dem Krieg den amerikanischen Einfluss, diese republikanische Verfassung mit Parlament und so weiter. Gleichzeitig ist aber der Kaiser der Tenno nicht mehr Gott, er ist nur noch Symbol. Trotzdem hast du immer noch auch die Fahne, die untergehende oder aufgehende Sonne eigentlich, oder? Mhm. Das ist ja dann der direkte Verweis auf Amaterasu. Was mich noch interessiert ist, ich habe jetzt eben gelesen, Economist, dass in Umfragen die Mehrheit der Japaner eigentlich sogar eine weibliche Thronfolge gut finde. Da ist ja auch eine, die Aiko, glaube ich, die sehr beliebt ist. Warum wird das dann trotzdem beibehalten, wenn selbst die Mehrheit einer sehr traditionellen Bevölkerung sagt, ja, eigentlich würden wir auch eine Kaiserin akzeptieren. Mhm. Kannst du uns dazu noch was sagen?
Es geht wahrscheinlich insgesamt um die Stabilität, weil die LDP auch
ist die Regierungspartei?
Genau. Ja, die Liberal Democratic Party in Japan. Das ist so eine Mischung aus FDP und CDU, könnte man vielleicht sagen, so im deutschen Sinne. Sie argumentiert auch relativ archaisch eigentlich, was wir hier im Westen wahrscheinlich so niemals argumentieren würden, dass sie sagen, das könnte sozusagen das Volk verwirren. Wir würden ja damit auch eine jahrtausendealte Blutlinie mit unterbrechen. Wenn eine Frau, also eine Kaiserin, einen Mann heiratet, kann sie ja nur einen bürgerlichen heiraten. Es gibt ja keine Adligen sonst mehr in Japan. Es gibt nur die kaiserliche Familie. Und von denen gibt's ja auch nur noch was, 15, 16, vielleicht 17 Personen, die ansatzweise halt noch kaiserlich sind. Das heißt, sie würde dann nach dem japanischen Verständnis, übrigens auch rechtlich, würde sie ihren Status als Mitglied der kaiserlichen Familie verlieren, weil sie ja dann einer anderen, wenn überhaupt, Dynastie übergeben wird. Und das will natürlich die LDP wiederum nicht verlieren, weil sich hier vor allem an dieses typische japanische Gemeinschaftsgefühl, dieses Familienbild festhält.
Was aber auch ein bisschen rassistisch. Also es sind die Blutlinien, die da sozusagen eine Rolle spielen, ja?
Total. Also auch eine der wenigen entwickelten Volkswirtschaften, die auch so offensiv über, deswegen nenne ich es ja auch sehr archaische Argumente eigentlich kommt, ja, wie Blut oder Blutsreinheit, das ist ja auch so ein Ding. Man muss sich auch vorstellen, also bis einschließlich Zweiten Weltkrieg, selbst Adolf Hitler hat es nicht geschafft, diese Art von Ultranationalismus in den Menschen zu beschwören, dass sie bereit wären, sich in Flugzeuge zu setzen, Kamikaze kennt man ja so ein bisschen, ihr Leben zu opfern in der Form. Ja, Kamikaze weiß man ja heutzutage auch. Kami ist ja der Gott drin und Kaze ist das japanische Wort für Wind, ja, dieser Gotteswind. Das hätten wir hier selbst im vermeintlich ultranationalistischen Deutschland dann auch.
Klar, da hast du natürlich eine lange Tradition, auch Buddhismus und so weiter, ja, das Selbstopfer. Ja, das heißt, das ist da natürlich auch, du findest Erlösung, indem du...
Auch Suizid ist übrigens dort nicht verpönt, ja, genau, übrigens, ja. Ja, wie in den monotheistischen Religionen. Das ist, dort ist es quasi deine freie Wahl, dein Körper, deine Entscheidung. In dem Sinne, das würde ich immer auch ein bisschen anders sehen, aber prinzipiell ist es da nicht so verpönt, wie wir das hier vielleicht im Westen kennen würden.
Ja, sehr, sehr faszinierend. Also vielen Dank. Wir hatten ja mehrere Folgen auch drüber, weißt du noch, einmal über die Blutgruppen, dass die in Japan so eine große Rolle spielen, und auch über den Arbeitsbegriff, ja, die Rechtsmimesis jetzt unter der neuen japanischen Premierministerin. Was ich eben lese, ist also genau das. Man versucht weiter nach rechts zu rücken, obwohl die Bevölkerung eigentlich schon weiter ist. Mhm. Jetzt ist die Bevölkerung in Japan erstmals seit Jahrzehnten unter 120 Millionen gefallen. Also die Bevölkerung implodiert, geht massiv zurück und gleichzeitig dieses Beharren auf dem Traditionalismus und auf der Unterordnung der Frau, was ja die Situation verschlimmert. Ja,
man weigert sich ja auch ums Verrecken, Menschen ins Land zu lassen.
Ja, ja.
Also Einbürgerung ist eh faktisch unmöglich. Also ist extrem schwer zumindest. Und Ausländer, da ist ja eh gerade so ein bisschen stärkere Anti-Ausländer-Stimmung. Migration will man auch nicht als Lösung nutzen. Also da würde ich mich fragen, wie willst du das Problem sonst lösen? Also irgendwie, ne, kannst nicht deinen Kuchen haben und ihn essen, wie der Brite sagen würde.
Ja, und das ist jetzt ja tatsächlich Bank of Japan, ja, und jetzt hat man genau die Debatte auch. Zinsen steigen, die Leute haben wachsende Zweifel, ob Japan seine Sachen überhaupt noch bedienen kann. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde sagen, Japan ist ein hervorragendes Beispiel dafür, für eine ganz andere nicht-europäische Kultur, dass Rechtsmimesis und Traditionalismus, auch Rassismus alleine überhaupt nicht helfen. Es führt in die Sackgasse. Also wer hier irgendwie glaubt, Sachsen-Anhalt wird glücklich, wenn man alle Menschen rausschmeißt, die nicht seit 10 Generationen in Deutschland leben, indem man Frauen wieder an den Herd schickt und Kinder aus der Schule nimmt, der lernt einfach weder aus der Geschichte noch aus der Gegenwart. Wäre jetzt meine These, dass es einfach so nicht geht.
Ey, du hast ja auch, oder da haben wir auch in einigen Folgen ja auch schon besprochen, dieser timokratische Ansatz, wie du ihn so wunderbar beschrieben hast. Wir werden ja jetzt auch regelmäßig bombardiert mit Berichterstattungen, die gerade dieses Thema mit den berühmten Messermännern ansprechen. Natürlich ist das ein Problem, will ich gar nicht verharmlosen. Oder was halt jetzt die Tage auch sehr heiß kommentiert wurde, die Massenmigration auf Ceuta, unten in Nordafrika, die spanische Enklave oder Exklave, je nachdem welcher Winkel. Und klar, alles keine schönen Sachen und so weiter, aber du merkst allein am Berichtston, ja, nur Männer und Grenzen offen. Und das ist so ein bisschen... Das verdeckt halt das eigentliche Problem, was wir letztlich dahinter haben. Ja, wir haben häufig auch über Fluchtgründe gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man natürlich Probleme auch benennen muss und mindestens mal darf und drüber sprechen darf. Aber wenn du das eben von diesem populistischen abhängig machst, wo du dich ja effektiv jeder Debatte verwehrst dann darüber, wie zum Beispiel, wie wichtig oder wie sinnvoll Arbeitsmigration dann zum Beispiel ist oder wie wichtig ist es den Leuten auch zu erlauben zu arbeiten dann, wenn sie mal im Land sind. Das geht alles komplett unter hinter dieser grundlegenden Abhaltung. Wir wollen keine Ausländer haben. So, aber wie willst du jetzt sonst jetzt das Problem fixen?
So ist Punkt. Es. Ja, und das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Überleitung. Ich glaube, ich habe im Podcast noch nie drüber gesprochen, aber ich habe 2017 für die Judikative, also für die Justiz, das Gutachten gemacht, auf dem dann IS-Angehörige wegen Völkermord angeklagt wurden. Ich war insgesamt auch viermal vor Gericht als sachverständiger Zeuge. Ja, ich meine, das ist einfach, also wenn jetzt wieder diskutiert wird, Islamismus und IS und so weiter, dann sage ich, Leute, da sind wir seit Jahren dran, ja, auch in meiner Tätigkeit als Antisemitismusbeauftragter. Und das ärgert mich unheimlich, dass sich Leute jahrelang gar nicht drum kümmern, dass wir Taliban aus Afghanistan Afghanistan einladen zu uns, dass wir unsere Verbündeten dort sitzen lassen, Leute, die schon eine Aufnahmezusage hatten. Also jeder im Nahen und Mittleren und Fernen Osten weiß, dass man sich früher auf die Deutschen verlassen konnte, jetzt kann man sich nicht mehr verlassen. Und dann gibt's einen Anschlag, wie auf den CSD in Berlin, und dann ist das Geschrei wieder groß. Aber übrigens vom gleichen Kanzler, der davor noch gesagt hat, hier die Regenbogenfahne, die bräuchen wir nicht auf dem Bundestag, sei ja kein Zirkuszelt. Ja, Leute, nur mal um eins zu sagen, ja, vom Religionswissenschaftler, der Regenbogen stammt aus der Bibel, das ist der Noah-Bund, Zeichen des Noah-Bundes, ja, erstes Buch Mose. Und ich bin schon ein bisschen sauer, wenn selbst die Spitzen unseres Staates, Bundestagspräsidentin und Bundeskanzler, offensichtlich keine Ahnung mehr haben von unserer Kultur.
Christdemokraten.
Übrigens. Das wäre übrigens ähnlich, wenn jemand in Japan keine Ahnung mehr hätte, was es mit dem Sonnensymbol auf sich hat. Also wer behauptet, dass die Regenbogenfahne irgendwie links Vogue und Zirkus ist, der muss ich einfach sagen, der hat komplett in Religion und Geschichte versagt. Ja, die Regenbogenfahne stammt aus der Bibel, die wurde in den Bauernkriegen geschwenkt. Die war nach dem 30-jährigen Krieg das Friedenssymbol. Deswegen haben wir heute die Friedenstaube, deswegen haben wir die Arche, deswegen haben wir den Olivenzweig und deswegen haben wir den Regenbogen. Jetzt erwarte ich nicht von jedem, dass er Religionswissenschaft studiert, aber wenn Spitzen des Staates, die sich auch noch Christdemokratinnen oder Christdemokraten nennen, da erwarte ich ein Minimum an Kenntnis über unsere eigene Kultur. Und nicht erst dann quasi auf der einen Seite die Leute vom CSD lächerlich machen und bei nächster Gelegenheit dann wieder Krokodilstränen ausdrücken. Das ist dann einfach unglaubwürdig. Das nimmt dann auch niemand ab.
Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Also ich habe das auch von dir gelernt damals, dass das mit der Regenbogenflagge ursprünglich sogar mal ein religiöses Thema gewissermaßen war. Fand ich super interessant und spannend. Und ich finde, natürlich kann man und sollte man auch über solche Sachen in der Gesellschaft sprechen. Gleichzeitig aber dieses Verteufeln, das nervt mich dann immer. Ja, weil genau. Du kannst natürlich sagen, ja, meinetwegen ist das halt aus dem religiösen Kontext, aber heute wird das nur für woke Themen benutzt. Okay, bin ich dabei. Aber die Frage ist doch vielmehr, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Ja, klar, natürlich nervt es mich in Anführungsstrichen auch, wenn jemand seine ganze Persönlichkeit um dieses eine Thema, sei es Homosexualität, sei es, weiß ich nicht, Rassismus insgesamt oder sowas ist. Ja, du solltest dich vielleicht nicht deine ganze Persönlichkeit allein daran ausrichten. Ansonsten ist es mir herzlich egal, weil ich möchte auch wirklich in einer Welt leben, wo solche Themen egal sind, wie Rassismus, wie Queerfeindlichkeit und so weiter, wo das einfach zur Normalität gehört, dass einerseits die Leute nicht mehr jedes einzelne Komma auf die Waage legen müssen, andererseits Menschen aber auch schon ein bisschen wissen, wie man miteinander umgehen
soll. Ja, Vielfalt muss okay sein.
Ja, genau.
Es muss endlich, und ich meine, das ist ja auch, weil man wirklich vom Christentum gar keine Ahnung hat, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, da steht eben nicht, nur wenn er weiß ist, nur wenn er heterosexuell ist, nur wenn er jung ist, nur wenn er viel Geld verdient, ja, Leistungen, diese Definition von Leistung, die ich gar nicht teile, wo er zum Beispiel ehrenamtlich oder Familien komplett raus sind. Ja, das steht da alles nicht, sondern es liebe deine Nächsten. Und das müsste eigentlich, finde ich, sozusagen von Artikel 1 unseres Grundgesetzes her, ja, die Menschenwürde ist unantastbar, endlich auch mal ankommen. Und mich ärgert das, dass das sozusagen Teile meiner eigenen Partei da wirklich ihre Wurzeln nicht mehr kennen, wobei ich fairerweise sagen muss, das spricht sich ja inzwischen auch rum. Also lange Zeit war ich da als Kritiker relativ alleine und inzwischen merken Leute, dass es einfach nicht gut ist, wenn man da sich wie das Mammut im Porzellanladen verhält. Und das ist dann auch, versuche ich nochmal eine Überleitung, weil auch warum ich da sozusagen so emotional dabei bin, hat eben auch wieder mit dem Grundgesetz zu tun. Du weißt, ich bin Grundgesetz-Ultra. Ich liebe die Gewaltenteilung, werde ich auch gleich danach ausfragen. Und es ist tatsächlich so, dass nach unserem Grundgesetz, wenn neue Minister ins Amt kommen, müssen die einen Eid ablegen vor dem Bundestag. Das ist also ganz klare Vorschrift. Und
hat ja auch was Religiöses.
Ja, natürlich. Und es zeigt, es unterstreicht zivilreligiös. Es war eben nach der Weimarer Republik und nach dem NS-Regime, dass man gesagt hat, Parlament ist das Zentrum. Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin wird vom Bundestag gewählt und jeder Minister, jede Ministerin legt den Amtseid ab vor dem Bundestag. So, und was passiert jetzt wieder? Wieder nichts. Jetzt hat man eine Regierungsumbildung ziemlich verstolpert, ja, und wirklich alle möglichen Leute vor den Kopf gestoßen. Die neuen Bundesländer, Rheinland-Pfalz und so weiter und so fort. Auch viele Bundestagsabgeordnete sind echt am rotieren. Und dann sagt man, ach ja, das mit der Vereidigung, das machen wir nach den Sommerpause, weil angeblich arbeiten ja die Deutschen zu wenig, aber dass der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenkommt, was, und dass es auch eine Sondersitzung einberufen könnte, die Bundestagspräsidentin, könnte der Bundeskanzler, könnte ein Drittel des Bundestages selber und könnte der Bundespräsident. Niemand tut's. Und das macht mich sozusagen, also auch Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, den ich sehr schätze, er hätte das nicht nur kritisieren können, er hätte auch einfach sagen können, lieber Herr Merz, wenn Sie wirklich jetzt Minister einsetzen wollen, dann holen wir aber dafür den Bundestag zusammen, so wie es im Grundgesetz steht. Da steht übrigens auch was über Parteiverbote oder Prüfverfahren gegenüber Rechtsextremen. Egal. Also ich denke, ihr merkt, als Grundgesetz-Ultra hat man momentan dann einen schweren Stand. Es ist ähnlich wie in der Religion. In der Religion lesen nur noch wenige Leute die Heiligen Schriften. Die meisten reden einfach, was sie gehört haben. Und in der Politik lesen sehr wenige Leute, auch in den Medien, überhaupt noch im Grundgesetz, sondern die meisten plappern halt einfach nach. Eine erfolgreiche Regierungsbildung. Und wieder einmal hat sich der Kanzler durchgesetzt und der Koalitionsausschuss hat beschlossen, es gibt keinen Koalitionsausschuss im Bundestag, in dem Grundgesetz. Der Bundestag ist das zentrale Gremium in unserer Verfassung und Artikel 38 geht vom freien Abgeordneten aus. Egal. Innern tauchen wir ein, wir sind da schon fast und dann werden wir auch sehen, wir zur Gewaltenteilung kommen. Ich frage dich jetzt sozusagen aus der Politikwissenschaft, warum leben wir denn in einer Bundesrepublik und nicht in einer Bundesdemokratie?
Also ich versuche das mal so zu erklären, wie ich das gelernt und verstanden habe, sind den Unterschieden und dann bin ich mal gespannt, wie du das siehst, so ein bisschen Sinn des Podcasts. Also ich habe gelernt, dass eine Republik erstmal über quasi eine Negativdefinition geht. Eine Republik ist eigentlich erstmal alles, was keine Monarchie ist. Und auf der anderen Seite nicht zwangsläufig mit Demokratie einhergehend. Auch eine Monarchie kann demokratisch sein, siehe Großbritannien, Vereinigtes Königreich.
Japan,
natürlich, wo wir gerade schon mal dabei sind. Eine Republik ist typischerweise demokratisch, aber auch nicht zwangsläufig. Gibt es ja viele dieser Präsidialdiktaturen. Ja, auch eine Diktatur ist per se eine Republik, weil da kein Monarch an der Spitze ist oder eine Monarchin. Insofern, das ist für mich so, wie ich das gelernt habe. Wie war deine Frage?
Ja, genau. Warum wir in einer Bundesrepublik leben und nicht in einer Bundesdemokratie? Ach so.
Siehst du, das habe ich mich
zumindest. Das ist auch in Österreich und der Schweiz so.
Ja, da sind es ja auch Bundesländer, auch über die wir sprechen. Ja, genau. Dann keine Bundesdemokratie. Nee, habe ich nie drüber nachgedacht. Warum ist das so?
Okay, ja, du bist schon wirklich ganz nah dran. Es ist also tatsächlich so, Demokratie, Demos, Volk, das war im alten Griechenland, ja, die Volksherrschaft. Und zum Beispiel in Athen. Und das ist schiefgegangen. Es ist einfach schiefgegangen. Ja? Sokrates, habe ich ja hin und wieder mal erzählt, zum Beispiel, wird von einer Volksversammlung, nur Männer natürlich, ja, also Frauen durften nicht abstimmen, Sklaven, Fremde.
Bei weitem nicht alle, ja.
Genau, 501 genau genommen. 501 Männer verurteilen Sokrates an einem Tag erst, dass er schuldig wäre, der Verderbnis der Jugend und der Gotteslästerung und dann auch noch zum Tod. Alles an einem Tag. Ja, es gab quasi noch keine Gewaltenteilung. Die Demokratie war ein Desaster. Sie hat überhaupt nur von der Stadtebene überhaupt nicht funktioniert und auf der Stadtebene führte es eben auch dazu, dass ohne Gewaltenteilung quasi das System immer wieder um die Ohren geflogen ist. Das war viel zu leicht zu manipulieren. Gab ja dann auch Scherbengerichte, wo man Leute verbannt hat und alles Mögliche. So, und deswegen haben dann die Römer eine andere Regierungsform oder Staatsform entwickelt und eben die Republik, vom lateinischen Res Publica, öffentliche Angelegenheit. Das ist also genau, was du sagst. Also eine Republik ist also weder eine Monarchie im Sinne von der Herrscher wird ist quasi Dynastie, einfach der mächtigste oder die stärkste Familie. Es ist aber auch nicht mehr einfach Demokratie, sondern eine Republik bedeutet, es gibt jetzt verschiedene Ämter, die verschiedene Aufgaben haben. Und eine demokratische Republik bedeutet zum Beispiel, dass also mindestens die Legislative, das Parlament, gewählt wird. Also mindestens bei uns der Bundestag, ja, im anderen ist es ja auch noch der Präsident zum Beispiel, ja, oder manchmal zum Beispiel auch in den USA, da wird auch mal ein Sheriff gewählt oder so, ja, oder, ja. Also es werden einige Ämter gewählt, aber nicht alle oder zumindest nicht alle direkt. Zum Beispiel Richter werden nicht direkt gewählt. Und
in den USA schon.
Genau, ja, zum Beispiel der oberste Gerichtshof wird ja auch über den Kongress, wird ja auch über den Kongress gewählt. Also das wäre eine indirekte Wahl, ähnlich wie bei uns, ja, der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Bundestagspräsidentin, die sind ja alle indirekt gewählt worden. Also das heißt tatsächlich, eine Republik heißt einfach mal, Gewaltenteilung, Entschleunigung. Du nimmst den Druck raus. Im Forum Romanum war es so, die Leute mussten stehen, die durften sich nicht hinsetzen. Das heißt, Reden über 20 Minuten hat sich kein Mensch mehr angehört. Cicero lobt es ja, der große Rhetoriker. Seine Reden waren tatsächlich nie länger als 20 Minuten. Die Abstimmung gab es auch nicht gleich, sondern es gab mehrere Lesungen. Man hat also ausgehängt, das haben wir bis heute noch im Parlament, nimmt nur leider kein Mensch mehr ernst, weil es einfach die Leute keine Ahnung mehr haben.
Ja, ist nur noch ein Kampf.
Ist nur noch ein, ja, wir haben heute sowas wie Koalitionsausschüsse oder Rentenkommission, die in Hinterzimmern tagen. Und das ist das absolute Gegenteil von Republik. Res publica bedeutet, wir geben der Öffentlichkeit Zeit. Wir geben der Öffentlichkeit Zeit, dass sie über alles diskutieren kann, also was wir beide hier auch gerade machen, und sich einbringen kann. Und eine demokratische Republik ist es dann, wenn gewählte Vertreterinnen und Vertreter das dann repräsentieren. Und das heißt also, wir haben quasi wir leben in einer Bundesrepublik, aber leider haben wir die republikanischen und die demokratischen Elemente wahnsinnig runtergezont. Und das fliegt gerade, das flog schon bei der Ampel und das fliegt jetzt erst recht bei Merz allen um die Ohren. Dass zum Beispiel Gesetzgebung bei uns gar nicht mehr im Parlament stattfindet, sondern in den Ministerien, in der Exekutive oder sogar in den Parteien. Dass Kommissionen eingesetzt werden. Und dann erfahren die Abgeordneten per Pressekonferenz, was sie denn abzustimmen haben. Wenn ich Bundestagsabgeordneter wäre, ich wäre geplatzt. Das ist so eine Demütigung und das ist so ein Verrat an allem, was Republik eigentlich ausmacht. Verstehst du, das ist quasi der Gedanke.
Ich sehe das auch als sehr gefährliche Entwicklung, will ich ganz ehrlich sagen. Also das ist etwas, das hat niemand typischerweise wirklich auf dem Schirm, der nicht so halbwegs ein C in den Politikwissenschaften drin hat. Denn wir müssen uns ja vorstellen, also der Gedanke, du hast es ja im Grunde auch schon beschrieben, ist ja grundlegend, dass wir uns in einem Forum treffen. Dieses Forum wäre dann halt der Bundestag, in dem wir uns über Ideen, Meinungen, Zahlen, Daten, Fakten idealerweise austauschen und versuchen, die anderen zu überzeugen. Übrigens auch von anderen Parteien durchaus überzeugt.
Ja.
Und dann gemeinsam einen Weg finden.
Genau.
Das Problem ist aber, wo ist der Anreiz, das noch zu tun, wenn du doch am Ende sagst, die regierende Koalition schließt sich zusammen in einem geheimen Parlament, genannt Koalitionsausschuss, wo im Grunde alles schon bestimmt wird. Was für einen Anreiz habe ich noch, irgendjemanden zu überzeugen? Dann nutze ich die Zeit doch lieber, um die ganze Zeit Leute anzugreifen, Polemik zu betreiben und so zu kämpfen. Der ganze Sinn ist verloren gegangen. Und wir merken auch, wie sich das eingefleischt hat in der Bevölkerung, weil die sind eigentlich unser Vorbild, wie wir miteinander umgehen sollten. Und das haben wir derart übernommen über die sozialen Medien. Seltener auch mal in persönlichen Kontakten. Verrohung der Gesellschaft, ne, auch so als Stichwort. Das ist das, was mich so nervt. Einerseits, andererseits auch mir ein bisschen Angst macht um unsere Demokratie, von der ich ja nach wie vor eigentlich immer noch ein großer Fan bin.
Genau. 1961 beginnt das, damals Berlin-Krise, Adenauer und Mende von der FDP, also Adenauer, CDU, Mende von der FDP schließen einen Koalitionsvertrag. Sie schaffen das freie Mandat ab. Es gilt ab jetzt Fraktionsdisziplin und zwar nicht mehr von den Abgeordneten selber. Das wäre ja okay, dass sie sagen, wir stimmen nicht gegeneinander ab, sondern jetzt wird es ihnen vorgeschrieben vom Koalitionsausschuss. Jetzt setzen sich eigentlich die Parteiführer an die Spitze. Und inzwischen ist es so ausgeartet, genau wie du gesagt hast, dass ich nicht mehr antworten kann, wenn Leute mich fragen, Michael, warum wählen wir so viele Abgeordnete? Warum wählen und bezahlen wir Hunderte von Abgeordneten, die nichts mehr zu sagen haben, die dann in der Pressekonferenz erfahren, wir haben uns geeinigt, die Renten und die Pflegeversicherung und so. Weißt du, man könnte da über alles mit mir drüber reden.
Ja.
Aber ich will, dass man wieder drüber redet. Ich habe Abgeordnete gewählt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Wahl verpasst. Und ich will, dass die gehört werden. Ich will, dass die Ostdeutschen gehört werden, die Süddeutschen, die Norddeutschen, die Westdeutschen, die Linken, die Rechten. Ich will, dass die Öffentlichkeit mitdiskutieren kann, dass vielleicht 3-4 Modelle entstehen und dann gibt's eine Abstimmung.
Richtig.
Und nicht, dass irgendein Kanzler, der schon in den Beliebtheitswerten unter Olaf Scholz liegt, das muss man erstmal schaffen, sich dann hinstellt und die ganze Zeit unser Parlament demütigt und unser Grundgesetz quasi in die Tonne tritt. Das ist es, was mich sozusagen wirklich als Demokrat, als einer, dessen Familie die DDR erlebt hat, ich war zivilreligiös, bevor ich religiös war, das sozusagen mich da so fuchst. Aber wir haben das Thema natürlich in allen Demokratien. Wir hatten es ja am Anfang von Japan. Deswegen wollte ich sagen, gut, Republik, Gewaltenteilung. Welche Säulen der Gewaltenteilung kennst du denn?
Säulen der Gewaltenteilung?
Genau.
Du meinst wahrscheinlich einmal die Judikative?
Ja.
Die Exekutive?
Ja.
Die Legislative.
Richtig.
Und die Publikative.
Boah, du bist super.
Ja, genau. Ich bitte dich.
Genau, also hier der BWL-Professor ist einfach toll. Also das ist genau. Von Montesquieu stammen die drei klassischen. Also das waren französische Adliger. Ja, der hat die Exekutive, die Judikative und die Legislative. Die Exekutive ist die?
Die ausführende Gewalt. Das sind die, ist das der Bund? Nee, das ist nicht der Bundestag. Ausführende, so Polizei.
Ja.
Und Militär, die Richter nicht.
Regierung. Also die Regierung und Polizei, Militär, theoretisch sogar bei uns Lehrerinnen und Lehrer sind auch Teil der Exekutive.
Spielt
also
der Bundestag da auch?
Ausführende Gewalt. Nee, der Bundestag wäre die?
Das wäre die Legislative.
Die Legislative, die Gesetzgebung. Und da übrigens auch noch kleiner Fun Fact, die dritte Säule ist ja die Judikative, die Justiz. Yes. Parlament war ursprünglich in Frankreich der oberste Gerichtshof, das Parlement de France.
Parlement.
Von Parler. Und in der Französischen Revolution hat das Parlement dem König die Steuern verweigert und hat gesagt, nee, König, du bist zwar König, aber du darfst nicht noch mehr Steuern verlangen. Rufen wir mal die Nationalversammlung ein oder die Generalstände und dann entstand die Französische Revolution. Mhm. Deswegen nennen wir heute die Legislative meistens Parlament, aber es war ursprünglich von der Judikative. Also du kannst sehen, die Teile differenzieren sich aus, die werden sozusagen immer komplexer. Also wir haben Exekutive, die Regierung, die ausführende Gewalt, also Polizei, Militär, die Judikative, die Justiz, ja, Gerichte, aber auch Anwaltskammern und so weiter, die Legislative, die Gesetzgebung, das Parlament, eigentlich auch die Kontrolle der Regierung, ganz wichtig, das Haushaltsrecht, ja. Sie bestimmen über das Geld, über die Steuern und eben nicht ein Koalitionsausschuss. Ist also sozusagen, ich habe das noch gelernt, das Königsrecht des Parlaments. Wenn ich also, als ich lesen musste, der Koalitionsausschuss hat über die Stromsteuer beschlossen, hat es mir einen Stromschlag gegeben sozusagen. Und dann das vierte, das ist toll, weil die drei waren von Montesquieu, Edmund Burke tatsächlich, der große irisch-britische Abgeordnete, der hat die Publikative als vierte Macht, die Medien genannt. So, und jetzt habe ich dir, und das sind über Monate und Jahre, die fünf, die Scientikative eigentlich, wenn man es vom Lateinischen her nimmt, nämlich die wissenschaftlich, die unabhängigen Institutionen. Dazu gehören Impfkommissionen, RKI, Klimaräte, Ethikräte, die eingesetzt werden.
Universitäten,
Akademien, wenn du denkst an die große Geschichte der Royal Society, Royal Academies, französischen Akademien. Bei uns die Leopoldina ist noch nicht ganz so bedeutend, aber 2008 anerkannt als nationale Akademie von Bund und Ländern. Und Trommelwirbel, die Zentralbanken. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich dich jetzt
Publikativen?
Nein, Scientikative.
Scientikative.
Also auf wissenschaftlich, in dem Fall auf ökonomischer Grundlage. Du hast quasi Institutionen, denen gesagt wird, ihr sollt zum Beispiel die Geldwertstabilität sicherhalten. Und da habe ich jetzt erlebt, viele Leute finden das total interessant, haben aber keine Ahnung, was eine Zentralbank eigentlich macht. Dachte ich mir, ich bin mit dem BWL-Professor befreundet. Erklär doch mal, was macht eine Zentralbank?
Gerne. Das ist primär ein volkswirtschaftliches Thema, aber wir sind eh so verwandt. Das war das aus Versehen sowieso meistens mit Lehren und Lernen häufig. Also tatsächlich ist das Konzept einer Zentralbank erstmal gar nicht an sich kompliziert. Das ist eine Erfindung der Frühmoderne, muss man sagen. Die gab es ja längste Zeit in der Menschheitsgeschichte nicht wirklich. Also warum auch? Eine der ersten war die englische Zentralbank gewesen, die Bank of England sozusagen. Und ihre Aufgabe, du hast es schon angedeutet, ist in allererster Linie in den allermeisten Volkswirtschaften der Welt Preisstabilität zu halten. Und jetzt haben wir natürlich, deswegen fand ich das jetzt interessant, dass wir das so als eine Säule noch deklarieren können, nämlich den Fall, dass diese auch aus praktischen, aber auch aus theoretischen Gründen unabhängig sein muss von dem, was wir die Politik nennen würden. Warum ist das so? Denn Demokratie ist nicht perfekt. Sie ist die beste Staatsform, die wir haben in meinen Augen, aber sie ist nicht perfekt. Politikerinnen und Politiker sind von Popularität abhängig. Das heißt, wenn ich gewählt werden will, treffe ich Entscheidungen, die natürlich mich besonders beliebt machen. Entscheidungen müssen aber manchmal etwas tougher sein und das, dem Peter, schieben wir sozusagen theoretisch und praktisch den Zentralbanken zu, die auf kurz oder lang, um das ein bisschen kurzer zu halten, entscheiden müssen, wie sie den sogenannten Leitzins festlegen. Also wie hoch der grundlegende Zinssatz in einer Volkswirtschaft sein sollte, an den sich wiederum zum Beispiel die ganzen Geschäftsbanken oder überhaupt Banken, Sparkassen und so weiter zum Beispiel auch orientieren. Der wird nicht komplett willkürlich festgelegt, sondern von den Geschäftsbanken, Sparkassen orientiert sich daran, was die zum Beispiel in unserem Fall dann die Europäische Zentralbank sagt, für wie viel Prozent man das Geld bei ihr anlegen und verleihen kann. Jetzt kann man sagen, gut, was hat das jetzt mit Preisstabilität großartig zu tun? Und da kommen so die grundlegenden volkswirtschaftlichen Konzepte rein. Wenn ich zum Beispiel eine Phase habe, wo es der Wirtschaft besonders gut geht, wir müssen ja dann ganz Europa dann anschauen, dann würde ich als Zentralbank versuchen, zum Beispiel die Zinsen etwas zu erhöhen, also Geld teurer zu machen, wodurch auch die Wirtschaft ein bisschen abgebremst wird, weil ja dann Unternehmen zum Beispiel nicht mehr so billig Kredite kriegen können und so weiter. Häufig erhöhen Staaten dann auch gleichzeitig ein bisschen die Steuern, damit sie auch die Gewinne abschöpfen können, die in der guten Phase entstehen. Und das dämpft dann wiederum auch die Inflation. Das heißt, Preise werden günstiger, weil die Menschen ja auch ein bisschen weniger Geld ausgeben. Stabilisiert den Preis. In Phasen, in denen es der Wirtschaft vielleicht nicht so gut geht, versucht eine Zentralbank die Zinsen zu senken. Dadurch ist Geld nun mal wieder leichter verfügbar. Das heißt, Unternehmen investieren mehr. Die Leute sparen dann auch weniger, weil sich Sparen dann nicht wirklich lohnt. Aber dadurch steigt auch gleichzeitig die Inflation. Das heißt, es wird wieder etwas teurer. Also eine Zentralbank hat dadurch die Aufgabe zu gucken, dass sich Arbeitslosigkeit und Inflation, Stichwort Phillips-Kurve und so weiter, sich ein bisschen die Hand geben und dass man eben guckt, in der Vergangenheit wurde nämlich oft der Fehler gemacht, siehe die ganz großen Wirtschaftskrisen, zum Beispiel auch in den USA, wo zum Beispiel die Zentralbanken, aber auch der Staat es versäumt haben, zum Beispiel eine Wirtschaft auch zu dämpfen, wenn die zu heiß gelaufen ist. Ja, denk an die Phase des modernen Amerika, vor allem dann auch vor den Kriegen und nach dem Krieg, man dann gesehen hat, die Leute können sich, also es boomte die Wirtschaft, die Leute können sich diese neuen Technologien leisten, Kühlschränke, Mikrowellen, Waschmaschinen, die Leute haben massenhaft Privatkonsum Geld ausgegeben, Kredite dafür aufgenommen, die Fabriken sind größer geworden, haben Hunderte, Tausende von Menschen eingestellt, die Produktion heiß gelaufen. Am Ende hatte aber jeder dann alles. Keiner kaufte mehr und dann ging die Spirale richtig runter. Hätte man dann zeitnah zum Beispiel Steuern etwas erhöht, Zinsen etwas erhöht, dann wäre das sozusagen verteilter. Auch bei uns im Gesetz in Deutschland steht, dass wir ein stetiges Wirtschaftswachstum anstreben. Kein explosionsartiges, sondern stetig. Denn das alte Sprichwort kennt man wahrscheinlich. Alles, was steigt, fällt irgendwann auch. Ja, und da sehe ich, und deswegen auch noch mal ein bisschen zurück zum praktischen Beispiel, bei zum Beispiel Recep Tayyip Erdogan war ja auch so ein bisschen das Problem gewesen, war ja auch recht berühmt. Er ist ja selbsternannter Ökonom, von dem ich wirklich nichts gemerkt habe, also gar nichts gemerkt habe, der ja zum Beispiel das komplette Gegenteil von dem gemacht hat, was jeder Ökonom, jede Ökonomin sagen würde. Erstens mal sich überhaupt eingemischt. Diesen schwarzen Peter solltest du dir als einigermaßen kluger Politiker niemals anziehen, dass du auch über die Zentralbank bestimmen kannst. Und zum anderen hat er komplett das Gegenteil von dem gemacht, was man als Ökonom tun würde. Nämlich in einer Wirtschaftskrise eher die Zinsen sogar noch gesenkt, was es hochproblematisch gemacht hat, natürlich auch mit der Entwicklung. Er hat jetzt eingeknickt vor ein, zwei Jahren, hat von 8% auf satte 50% die Zins erhöht. Das ist immerhin, man konnte ihm dann wohl doch gut zusprechen, aber das mal so ein bisschen als Kurzfassung, um auch mal wieder einen Punkt zu machen.
Genau. Und das ist also, weißt du, für mich war das sozusagen immer in die klassische vier Säulen hatte die Bundesbank oder die Zentralbanken ja gar nicht so richtig reingepasst.
Ist ein guter Punkt. Als du mir das jetzt hier gesagt hast, hat mir zu denken gegeben.
Ja, und ich meine, und wir beide kennen die ökonomischen Gesetze. Es ist eben genauso. Wenn du Zinsen massiv absenkst, erzeugst du eine kurzfristige Geldschwemme. Alle freuen sich, aber auf lange Frist hast du Inflation und Spekulationsblasen. Es platzt ja dann einfach, ja. Und deswegen ist es ja gerade der Sinn von Zentralbanken, dass sie steuern und dass sie unabhängig sind und dass sie dem Staat sagen, nee, ich weiß, dass du gerade Geld brauchst, Mr. President, aber du kriegst es jetzt nicht, sondern unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Wirtschaft und der Geldwert stabil entwickelt. Und das Gleiche eben war auch beim Thema natürlich Impfen, Medizin. Ja, das ist zum Beispiel auch, da hast du auch gesagt, ein Virus verschwindet nicht durch eine Abstimmung, sondern du brauchst brauchst eben zum Beispiel Virologinnen, Virologen, du brauchst, das war ja auch eine Riesendebatte, die Impfungen einzuführen, ja. Und wir sehen es jetzt in den USA, wie es wiederkehrt. Masern, ja, die ganz Krankheiten kommen wieder, weil mit Kennedy dann einer dabei ist, der auch dort die zertifikativen, die unabhängigen wissenschaftlichen Institutionen angreift, ja. Ob das die Impfkommission ist, die amerikanische, ob das die Weltgesundheitsorganisation ist. Es rächt sich einfach, wenn du quasi die wissenschaftlichen Institutionen, die längerfristige Ziele zu verfolgen haben und deswegen auch eine Unabhängigkeit bekommen und nicht direkt vom Volk gewählt werden, ja, wenn du die sozusagen zum Spielball der Politik machst. Und was mich da so richtig quasi getriggert hat, dann tatsächlich zu sagen, wir haben eine Syndikative, muss es auch noch üben, legislative Syndikative, war tatsächlich ein Urteil im Juni vom Obersten Gerichtshof der USA. Die haben nämlich entlang der Unitary Executive Theory, also der These, dass der Präsident der Inhaber aller exekutiven Macht ist, haben sie entschieden, Präsident Trump darf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Exekutive entlassen. Es gibt praktisch keinen Rechtsschutz mehr, wenn er sagt, dieser Militär oder diese Handelsbeauftragte oder dieser, der kann praktisch alle entlassen, Ministeriumsmitarbeiter, es gibt praktisch keine Einschränkungen mehr, mit einer Ausnahme, Zentralbank. Da hat dann plötzlich, und das ist ein völliger Bruch, da haben sie dann plötzlich gesagt, ja, also, aber unser Geld soll er bitte in Ruhe lassen, weil in God we trust und das steht auf jedem Dollarschein, also mit Gott darf er sich anlegen, aber nicht mit dem Dollar. Also, verstehst du? Da ist mir praktisch klar geworden, in dem Moment, hey, Moment mal, hier hat sich etwas verschoben. Die Zentralbank wird sogar von den absoluten quasi Anhängern, die gab es ja noch gar nicht bei der Gründung der USA, ja, und yeah. Die Richter sagen, ja, wir richten uns nur nach der Verfassung und genau, was da drin steht, aber wenn es ums Geld geht, dann nö, dann darf der Präsident dann doch nicht alles.
Das ist aus Versehen auch eine schlaue Entscheidung gewesen,
ja, aber genau.
Das muss man natürlich genau. Auch sagen.
Es ist ein Bruch in der ganzen Systematik und für mich war das der Moment, wo ich gesehen habe, hey, Moment mal, da ist etwas passiert und dem müssen wir ein eigenes Wort geben, ja, Syndikative.
Klasse.
Mir ist natürlich aufgefallen während der Covid-19-Pandemie, da bin ich so drauf aufmerksam geworden, hier Oliver Janich, wie gesagt, war ein Verschwörungsschwurbler, QAnon.
Dass du noch Geld ausgibst dann dafür.
Ja, ich muss ja wissen, über was ich rede, außerdem solche Typen verklagen mich ja die ganze Zeit, deswegen ist es immer gut, wenn ich dann auch wirklich belegen kann, was die für ein Zeug von sich geben.
Du hast es gerade noch aufgehalten.
Genau. Naja, ich habe ihm damals eben auch wie anderen auch, ja, Markus Krall und so weiter, den hatte ich ja damals, das ist ja mal mein Job, dann stelle ich mich hin und ich gehöre zu denen, ich lese das Zeug, damit ihr es nicht müsst, ja, also sozusagen. Und er schreibt hier, also nee, natürlich voll Klimalüge, ja, Klimawandel gibt's nicht, Klimakrise.
Auch gut belegt, nehme ich an.
Genau, und ja, und natürlich war er der Auffassung Covid-19 und Impfungen, you can imagine,
wow,
ja.
Wow, das ganze Paket.
Cem Özdemir ist ein Bilderberger, also die volle, ja, also alles Verschwörung. Und dann haut er hier raus der war mal übrigens Focus Money Redakteur, also der war mal rechts, aber durchaus noch in einem vernünftigen Maß und dann ist er völlig abgekippt. Und hier schreibt er, Originalzitat, Seite 41, unser Zentralbankensystem ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte.
Wow.
Ja, ich sag's nochmal, dann kannst du so schön unterlegen, ja. Also Oliver Janich, Doppelpunkt. Unser Zentralbankensystem ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Und da dachte ich, was bitte ist mit diesen Leuten los? Und warum lehnt der alle Wissenschaften ab? Also Medizin, Ökonomie, ja. Praktisch, warum richtet sich seine Wut Klima, also Naturwissenschaften? Und jetzt würde ich eben sagen, ja, wir haben also ganz am Anfang, als die Republik entsteht in Frankreich, da haben wir quasi die klassischen, die drei Gewalten. Dann entdeckt man schon in Großbritannien die Publikative, die Macht der Medien, ja, die anderen kontrollieren, diskutieren, die im 19. Jahrhundert selber zu Konzernmedien werden und teilweise heute selber eher ein Teil des Problems sind und wo ich große Bedenken habe gegen die Qualität unserer Medien. Auch zum Beispiel, ich muss es leider sagen, obwohl ich sie liebe und jeden Abend gucke die Tagesschau, die allen Ernstes zum Beispiel am 1.12.2025, ich werde es nie vergessen, die Bundestagsabgeordneten, die sich Friedrich Merz widersetzt haben mit dem sogenannten Rentenkompromiss, als Abweichler beschrieben hat. Meine Tagesschau beschimpft Abgeordnete, die einfach ihren Job tun, als Abweichler. Das war für mich so ein ganz schmerzhafter, trauriger Moment. Das sind keine Abweichler, sondern das waren vor allem junge Abgeordnete, die einfach ihren Job tun, nämlich nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, was irgendwelche Parteihinterzimmer ihnen verkünden. Liebe Tagesschau, bitte kriegt das in Ordnung, ein großer Fan. So, und jetzt dann eben die fünfte Säule, die Scientikative, wo wir eben tatsächlich jetzt unabhängige wissenschaftliche Institutionen brauchen. Zum Beispiel haben wir in Deutschland einen Expertenrat für Klimafragen, der zum Beispiel schon sagt, hey Leute, mit diesem Heizungsgesetz, was die Katharina Reiche da gerade versucht, durchs Parlament zu prügeln, EEG und so weiter, erreicht ihr die Klimaziele nicht. Also auch da, der Expertenrat für Klimafragen, so wie die Zentralbank, auch die Bundesbank hat sogar Grundgesetz einen Artikel. Wir brauchen unabhängige wissenschaftliche Institutionen, genau wie bei dem Geld, die eben sagen, liebe Regierung, du kannst dir das wünschen, aber wir stehen für eine Wahrheit ein. Und die Wahrheit ist, niedrige Zinsen sorgen für höhere Inflation. Und die Wahrheit ist, fossile Gewaltenergien führen zu Gewalt und zu globaler Erhitzung. Verstehst du, was ich meine? Also, dass wir quasi das 21. Jahrhundert, ich möchte weiter in einer demokratischen Republik leben, ich möchte, dass gewählt wird, ich möchte, dass abgestimmt wird, ich möchte, dass diskutiert wird, vor allem auch im Parlament, dass wir uns beteiligen können. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass aber wissenschaftliche Stimmen stärker gehört werden und die Unabhängigkeit von Zentralbanken, von Klimaräten, von Ethikräten, von Universitäten, von Akademien auch wirklich geschützt wird gegenüber Typen wie Kennedy in den USA, Donald Trump, du hast den türkischen Präsidenten genannt, dass wir wieder den Mut haben, für Wahrheit im Sinne auch von Wissenschaftlichkeit einzustehen.
Und das meine ich eigentlich, wenn ich über das Thema Diskussion spreche. Es gibt ja Schlagwort Lügenpresse, dieses ganze Zeug, ja, diese Ablehnung allgemeiner, wie nennen sie das, Systemmedien oder wie man das nennt. Das ist absoluter BS, so in dieser Form. Ja? Was du aber tust, das ist der produktive Part. Du gehst auf konkrete Beispiele ein und nennst auch deine konkrete Kritik daran. Und es ist ja auch eine konstruktive Kritik. Also mir ist jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit sehr deutlich geworden, was genau du meinst, worauf du dich beziehst, Ansätze für Verbesserungen. Das ist das, was in Diskussion ausmacht, sich da hinzustellen, auch wieder ganz polemisch und so populistisch hinzustellen und das als gleich Lügenpresse, Systemhuren und was man nicht noch alles für Schlagwörter hört, das tötet doch jede Debatte, verstehst du? Wir haben ja, du hast Wissenschaft angesprochen, die Scientikative. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir leben ja auch irgendwo von Wissenschaftspublikationen. Mein Job als Prof ist es ja auch teilweise neben nur Vorlesung, das ist ja nur ein Teil meines Jobs, auch zu forschen. Und manchmal kommt ja auch irgendwas Gutes bei rum, nicht unbedingt bei mir zwangsläufig, aber wir erleben das ja häufig, dass dann zum Beispiel unsere Publikative über die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften sprechen. So, und jetzt haben wir aber dann das Problem, Wissenschaft selbst ist erstmal häufig schwer zu verstehen und im schlimmsten Fall dann auch noch langweilig. Das heißt, Medien, das ist dann wieder meine Kritik, suchen wieder nach dieser Vereinfachung. Ja. Dass es irgendwie heißt, ja, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man mit schwarzer Schokolade abnehmen kann. So, das war alles, was du in den Medien dann lesen konntest. Wenn du aber mal in diese Paper wirklich reinschaust, dann siehst du erstmal, worum es geht. Es gibt da ein gewisses Enzym in gewissen Sorten von Schokolade, die bestimmte Menschen unter bestimmten Bedingungen in einer Altersspanne von mit diesen und jenen Konditionen, wenn sie um diese und jene Uhrzeiten und mit Sport, was weiß ich, konsumieren, kann das dabei unterstützen, den Appetit zu regulieren und dies und das zu machen. Was machen die Medien draus? Schwarze Schokolade macht schlank.
Ja.
Natürlich, du kannst nicht erwarten, dass jeder jetzt wissenschaftlich, sag ich mal, so weit bewandert ist, dass man jede Studie lesen kann. Erwarte ich auch nicht, aber ich würde von den Medien wiederum dann auch erwarten, dass sie das alles mal ein bisschen in den Kontext dann auch packen. Klar, es verkauft sich weniger, ist ein weiterer Kritikpunkt, aber gerade als Säule eines Staates hast du wirklich den Auftrag, deine Arbeit dann sauber zu machen. Ich bin froh, dass wir hier eine derart große Pressefreiheit in Deutschland haben, dass wir selbst unser Staatsoberhaupt im Grunde beleidigen können, im Rahmen, dass es halt nicht justiziabel wird. Das können wir, das ist keine Selbstverständlichkeit auf der Welt. Darüber bin ich froh. Aber umso mehr solltest du gerade als Medium dann auch Verantwortung tragen, das ein bisschen in den Kontext zu bringen, was du alles erzählst.
Genau. Und letztlich würde ich eben sagen, ich schicke dir das dann natürlich auch, das gilt eben für alle Teile der Gewaltenteilung. Weißt du, das ist letztlich, worauf es mir ankommt, dass jede dieser 5 Säulen einer Republik, einer demokratischen Republik, erfüllt ihre Funktion. Niemand ist perfekt. Natürlich machen Regierungen Fehler. Ja, es ist doch ganz klar. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, gell, Michael, der Merz ist an allem schuld. Nein. Ja, dass ich jetzt zu den frühesten Kritikern von Friedrich Merz gehöre, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ich glaube, er macht Riesenfehler und ich fürchte, er lernt es einfach nicht. Aber das Problem bestand auch schon in der Ampel. Ja. Und dass zum Beispiel das sogenannte Heizungsgesetz überhaupt zu so einem Skandal von der Bild-Zeitung und Co. aufgepumpt werden konnte, lag eben dran, dass es ein Referentenentwurf von dem Ministerium war. Dass es nicht im Bundestag beraten worden ist. Wäre das Heizungsgesetz, wie es sich eigentlich gehört, im Fachausschuss des Deutschen Bundestages beraten worden, hätte diese ganze Heizungshammer-Kampagne nie stattfinden können.
In Kombination mit der Scientology.
Genau. Genau, weil das ist ja, der Bundestag hört Expertinnen und Experten an. Es gibt öffentliche Diskussionen. Die Fraktionen, die können auch, wenn es heißt, ja, aber die können das ja gar nicht. Dann, ja, die können, die haben einen wissenschaftlichen Dienst. Richtig. Die haben tolle Leute. Die können auch jeden aus dem Ministerium. Die können sagen, Abteilungsleiterin XY aus dem Justizministerium oder aus dem Wirtschaftsministerium wird jetzt vorgeladen und wir hören sie an. Das ist, der Bundestag kann das alles. Ja. Ja, er hat es nur nicht gemacht.
Und weil deswegen, kein Anreiz da ist.
Und das ist sozusagen, deswegen die Exekutive jetzt zu sagen, das ist die Schuld von Merz oder das ist die Schuld von Scholz oder das ist die Schuld von Habeck, ist mir zu einfach. Es ist ein strukturelles Problem und wir haben es ja überall auf der Welt. Wir sehen es ja überall. Also auch in Frankreich, in Spanien, in den USA, Türkei, Philippinen. Verstehst du? Das ist sozusagen dann Judikative. Das Gleiche, ja. Natürlich finde ich auch, dass unsere Gerichtsverfahren viel zu lange dauern und viel zu teuer sind, ja. Ich erwähne es, ich werde immer wieder verklagt. Ja, also es kann mir jeder glauben, ich habe krasse Sachen erlebt, dass ein Gericht über meinen Namen verhandelt, ohne mich überhaupt anzuhören und so. Gibt viel zu verbessern. Aber wir brauchen unbedingt einen Rechtsstaat. Und deswegen, wenn mich dann Leute sagen, ja, Michael, Gaza, ist das ein Genozid, ja oder nein? Da sage ich, wisst ihr, ich habe ein Gutachten geschrieben. Wir haben jahrelang vor Gericht prozessiert. Da wurden Anklage und Verteidigung und dann haben deutsche Gerichte gesagt, ja, das, was im Irak passiert ist, war ein Genozid. Das ist ein jahrelanger Prozess und ihr wollt von mir, dass ich so einen wichtigen Begriff wie Völkermord einfach sozusagen aus der Hüfte schieße und nehmt nicht ernst, dass das ein juristischer Begriff ist, der extra entwickelt worden ist, um die Vergehen der Nationalsozialisten abzustrafen. Also nehmt die Judikative ernst. Ich sage nicht, die sind alle super. Die müssen sich genauso, die stehen auch unter Reformdruck, die Judikative. Aber ohne Rechtsstaat bricht ihr der Laden zusammen. Der Legislative, Bundestag, ich denke, da habe ich jetzt genug gesagt, ja. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, wir brauchen kein Parlament mehr. Ich will aber wieder ein echtes Parlament. Und unser momentaner Bundestag, also weißt du jetzt gerade, da hast du ja vielleicht gehört, in der CDU-Fraktionssitzung haben sich über 20 Abgeordnete Friedrich Merz kritisiert. Mhm. Die Stimmung ist wirklich am Boden und ich bin auch von einigen Bundestagsabgeordneten angesprochen worden, die ich gut kenne, auch gerade auf dem Blogpost über den Koalitionsvertrag 1961, der kursiert in Berlin. Das geht darum. Und was mich wirklich fertig gemacht hat, ist, dass Friedrich Merz in dieser ganzen Kritik geantwortet haben soll, die Leute sollen nicht alles glauben, was im Internet steht. Das sagt ein Bundeskanzler zu gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages, als wären es Kinder, als wären das kleine, und weißt du, das trifft mich. Ich habe die Leute mitnominiert. Ich habe für die Wahlkampf gemacht, bevor ich Antisemitismusbeauftragter wurde. Seitdem muss ich mich zurückhalten, klar, Überparteilichkeit. Ich habe Plakate geklebt früher. Ich habe die Leute unterstützt. Wir hatten tolle Abgeordnete, Henrich Grübel und so weiter. Jetzt der Matthias Hiller, der jetzt unser Abgeordneter ist, mit dem war ich bei der jüdischen Gemeinde. Und dann stellt sich ein Parteivorsitzender dahin und sagt, Leute, glaubt doch nicht alles, was im Internet steht. Das ist so beschämend, so eine Herablassung gegenüber dem Deutschen Bundestag, für die ich schwer Worte finde.
Den Ruf hat er ja aber leider insgesamt im Volk, dass er ein bisschen realitätsfern oder von der unteren und echten Mittelschicht eher entfernt ist und nicht deswegen auch diese Probleme sieht. Da wundert's mich nicht, dass solche Aussagen getroffen werden.
Ja, der Heiko Strohmann, der Landesvorsitzende von Bremen von der CDU, hat im Präsidium ihm gesagt, im CDU-Vorstand, sie führen eine Partei, keine Firma.
Ja.
Und das ist quasi genau das, ja. Das ist nämlich, hör auf, Ministerpräsidenten sind keine Filialleiter.
Richtig.
Und Bundestagsabgeordnete sind keine Vertriebsleute, denen du einen Prep-Talk geben kannst, dass sie deine Politik verkaufen, sondern das sind die gewählten Vertreter des Volkes. Und wenn es dir nicht gelingt, den Bundestag ernst zu nehmen, dann bist du nicht geeignet als Bundeskanzler oder als Bundeskanzlerin. Übrigens gilt es auch fürs Bundestagspräsidentin. Ich möchte eine Bundestagspräsidentin, die für die Rechte des Bundestags eintritt und nicht als TikTok-Star durch die Gegend zieht. Also quasi auch hier legislative meine Kritik, weil ich den Bundestag, so wie er im Grundgesetz ist, schätze. Publikative, die Medien, du hast das genau. Ich habe seit meiner Jugend, ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe eine Tageszeitung abonniert, ich habe Wochenzeitungen abonniert. Weiterhin, ich lese jede Woche mehrere. Ich zahle meine GEZ-Gebühr gerne. Ich trete für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. Aber die Qualität, die uns inzwischen geboten wird, ist, du hast es selber erwähnt, ist auch wieder so eine Verkürzung, wo komplexe Sachverhalte so runtergebrochen werden, bis sie einfach falsch sind. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, manche Medien müssen sich halt verkaufen, aber eine Tagesschau wird von unseren Gebühren finanziert. Und wenn ich dann lesen muss, dass sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages als Abweichler beschimpfen, weil die sich gewagt haben, auf ihre verfassungsmäßigen Rechte zu berufen, dann tut mir das einfach weh. Also auch, es ist eine solidarische Kritik. Es gibt Axel Springer Konzern zum Beispiel, die haben mich neulich wieder angefragt, habe ich gesagt, wendet euch an die Pressestelle. Seitdem ihr Elon Musk erlaubt habt, einen Wahlaufruf abzudrucken für die AfD, ist Axel Springer Konzern bei mir unten durch. Ich kann das so wie News zum Beispiel auch. Ich habe nicht bei allen Medien das Gefühl, dass sie so berichten, wie Medien das sollten.
Ist es nicht sogar illegal, dass man, ich weiß, dass es in einigen Ländern so ist, bei Deutschland bin ich mir unsicher, dass man quasi die nationalen Wahlen durch Ausländer in irgendeiner Form beeinflussen lassen darf? Da war doch irgendwas.
Ja, also in Deutschland haben wir tatsächlich nach den Erfahrungen Nationalsozialismus eine sehr große Pressefreiheit. Ja. Mhm. Und auch ich zum Beispiel habe in meinem Amt, obwohl natürlich immer wieder vorkommt, dass irgendwelche Medien was Antisemitisches veröffentlichen, ich weigere mich, Medien zu verurteilen, anzuklagen. Ja, das ist sozusagen, da bin ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend, weil ich denke, das ist nicht die Aufgabe des Staates, Medien zu beurteilen, sondern das ist Aufgabe der Leute. Salopp gesagt, wer weiterhin Boulevardmedien nachläuft, hält sich vielleicht selber für schlau, ist aber selber schuld. Trotzdem ist es für mich medienethisch, du weißt, ich unterrichte Medienethik am KIT in Karlsruhe, dass im Vorfeld einer Bundestagswahl ein großes Berliner Konzernmedium einen nicht-deutschen Milliardär für die AfD einen Wahlaufruf abdrucken lässt.
Boah, das ist schon krass.
Das ist Hugenberg, ja. Wir hatten ja eine Folge über Hugenberg. Stimmt. Und Elon Musk. Es war damals Hugenberg, ein Medienmilliardär, der die die Weimarer Republik zum Einsturz gebracht hat. Und ich gehe davon aus, das wissen die auch in Berlin. Das weiß ein Matthias Döpfner. So doof kann der sich gar nicht stellen.
Sollte er.
Und deswegen von mir her, also auch da Kritik an der Publikative, solidarische Kritik. Ich will nicht keine Medien, ich will nicht, dass Medien staatlich kontrolliert werden, sondern ich will bessere Medien. Öffentlich-rechtliche und auch private. Und jetzt eben die Scientikative, genau, da sind wir uns ja auch einig. Deswegen machen wir ja auch den Podcast. Wissenschaft ist in der Vergangenheit viel zu textlastig kommuniziert worden, oft viel zu kompliziert. Aber die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, warum braucht es unabhängige Zentralbanken? Und du hast es ja gemacht, ja, du hast es ja erklärt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass das sozusagen klar ist, Viren verschwinden nicht, ökonomische Gesetze verschwinden nicht, die Klimakrise verschwindet nicht, wenn wir das so wollen, sondern die Gesetze der Natur und die Gesetze des Universums, die kümmern sich nicht drum, ob wir sie gut finden oder nicht, sondern mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und dafür steht die Scientikative, und da wir jetzt dieses Urteil des obersten Gerichtshofs in den USA haben, mit dieser wunderbaren Ausnahme für die Zentralbank, stelle ich mich inzwischen also hin und sage, wir haben 5 Säulen der Gewaltenteilung.
Ich glaube, das kann man so auch ruhig verkünden vor dem Hintergrund, weil das macht schon Sinn. Wie gesagt, ich fand das spannend, dass wir so Konzepte wie die Zentralbank dergleichen etwa in die Scientikative mit aufnehmen können. Außerdem ist es natürlich auch immer was Tolles, wenn man direkt Teil auch von so einer Säule dann ist. Ja, ich würde mir halt wünschen, wir leben halt in der Zeit, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, wie schnell wir uns als Menschheit eigentlich entwickeln. Nicht nur technologisch, sondern auch gesellschaftlich. Ja, Sachen wie Dinge, die halt früher illegal waren, sowas wie Homosexualität insgesamt, ja, Sodomie hieß es ja dann, mittlerweile nicht nur nicht illegal sind, sondern natürlich ganz normal, also weitgehend bei den meisten Menschen, eine normale Sache sind. In anderen Dingen sind wir einfach immer noch ein bisschen langsam, also auch in der sehr integrativen, wenn wir schon mal bei der Säule sind, dass wir etwa uns immer noch ironischerweise als Hochschule, Universitäten, als wissenschaftliches Zentrum entwickeln sich, habe ich das Gefühl, zum Beispiel am langsamsten, dass man hier immer noch guckt, weiß ich nicht, wie viel hat meinetwegen ein Prof, eine Professorin publiziert, in welch auch immer gerankten Journals, die dann aber auch nur von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern halt gelesen werden. Wie wäre es denn, wenn wir halt zum Beispiel mal diese publikative Ebene mit reinnehmen, dass wir Populärwissenschaften etwa betreiben? Das machst du ja prominenterweise ganz gut. Also populär hat immer so einen negativen Touch, finde ich. Verdient er gar nicht. Populärwissenschaftlich heißt ja einfach nur, dass ich so schreibe und kommuniziere, dass eigentlich jeder mich verstehen kann, dass man mal so Videos macht, ja, wie aus dem schönen Gerät heraus, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, ja.
Ja, ich würde das selber definieren als dialogisch, also ja, einfach die Themen, weißt du, ich vereinfache ja nicht, ich habe dich jetzt hier geradezu abgefragt nach Fachbegriffen oder wenn du denkst an Mimesis, ja, wo du gedacht, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder mit was Neuem, ja.
Jede Woche
irgendwie, und das sind natürlich alte Begriffe, die ich sozusagen wieder aufbringe und ins Gespräch bringe. Ich traue einfach Menschen zu, und zwar von anderen Wissenschaftsdisziplinen, aber auch Menschen ohne akademisches Studium, dass man sagt, wenn mich was interessiert, dann kann ich mich damit befassen. Ich kann mich damit auseinandersetzen. Ich gehe im Grundsatz davon aus, dass wenn Menschen sich interessieren, dass es sich dann die Aufgabe von Wissenschaft ist, auch für diese Menschen da zu sein und das zu erklären. Da hat übrigens Dendroniker, das eine auf Mastodon, fand die Diskussion auch ganz arg toll, die wir da geführt haben. Und der hat dann was sehr Schönes gemacht. Guck mal, ich zeig's dir. Wir können es dann auch einblenden. Der hat nämlich dann diese Säulen genommen und hat quasi unten jeweils als Fundament festgelegt, also aus jedem Exekutive, Legislative, Vertrauen. Das quasi Vertrauen ist das Fundament der Republik.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr, sehr schön, weil in einer gewissen Hinsicht stimmt es. Jede der fünf Säulen einer Republik ist auf das Vertrauen der Menschen angewiesen. Okay. Das heißt, dass sie gute Arbeit machen, dass sie vor allem transparente Arbeit machen, dass sie sich bemühen im Dialog, nicht nur erklären. Ich hasse es immer, wenn es heißt, wir müssen unsere Politik den Leuten besser erklären. Das ist so herablassend. Die Leute sind nicht doof. Rede auf Dialog. Vielleicht lernst du ja selber auch was von den Leuten. Verstehst du?
Ja,
das
absolut.
Ist ja was anderes. Wenn ich sage, ich erkläre, heißt es, ich weiß und die anderen haben keine Ahnung. Wenn ich sage, ich trete in den Dialog, dann höre ich zu. Und dann checke ich nämlich vielleicht, dass das gleiche Rentengesetz in Nordrhein-Westfalen eine komplett andere Auswirkung haben kann oder in Baden-Württemberg als in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen.
Auf die Gefahren wieder abzudriften, aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt, über den ich auch mal sprechen wollte. Ich gebe auch die Schuld ein Stück weit dem Bildungssystem, weil wir hier immer noch so diesen recht preußischen Ansatz haben mit Stillsitzen, Klappe halten, zuhören, Lehrer hat recht.
Ja.
Ich bin auch Fan davon, dass man vielleicht Lehrerinnen und Lehrern, Professorinnen und Professoren einen gewissen Respekt zollt, auf jeden Fall. Ich meine, die stehen nicht grundlos dort, die haben einiges wahrscheinlich im Leben schon erreicht. Aber gleichzeitig von diesen Personen erwartet, dass sie vielleicht Vorlesungen und Unterricht eben nicht nach diesem Muster alles, was ich sage hier, für bare Münze nehmen. Mag ja richtig sein, mag ja stimmen. Also gerade grundlegende Sachen, Grammatik, weiß ich nicht, Grundrechenarten, brauchen wir nicht diskutieren. Aber es gibt viele Inhalte, gerade wenn es um Geschichte geht, Sozial-, Wirtschaftskunde, solche Geschichten, das doch vielleicht viel lieber dialogisch aufzubauen. Also sich mit den Schülerinnen, Schülern, Studierenden eher auszutauschen, weil dann gehe ich auch davon aus, dass das viel mehr in das spätere echte Leben auch rübergehen würde. Dass ich dann wiederum als jemand, der dann ausgebildet wurde, eines Tages vielleicht mal Politikerin, Politiker bin, dann auch nicht diesen Anspruch habe, dass ich jetzt in der sozialen Hierarchie drüber gestellt bin und deswegen automatisch Recht habe bei allem, was ich sage.
Ja. Kann ich voll
und den Leuten erklären muss.
Ich hatte gerade vorletzte Woche eine größere Veranstaltung vor mehreren hundert Lehrerinnen und Lehrern, vor allem junge angehende Lehrerinnen und Lehrer, Barcamp Demokratiebildung. Und da habe ich auch über das Thema gesprochen, Und dann fragte eine Lehrerin auch sehr gut, die hat dann gesagt, Herr Blume, Demokratiebildung, was ist denn das, wenn zum Beispiel jetzt die Kinder in meiner Klasse, also das sind kleinere, ja, wenn die abstimmen wollen, ja, wie gehe ich damit um? Und quasi, ich will die nicht enttäuschen, aber gleichzeitig weiß ich ja, ich kann auch nicht, wenn die jetzt einfach sagen, wir wollen jetzt alle nach Hause gehen, kann ich das auch nicht einfach zulassen.
Abstimmung bezüglich nach Hause gehen?
Ja, das war jetzt, weil am Ende, wenn dann quasi die Zeugnisphase rum ist und so, ist ja häufig so, was machen wir jetzt und Projekttage. Und dann stellt sich genau die Frage quasi, wie weit geht die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler?
Ach so.
Und Demokratiebildung bedeutet ja, Demokratie wäre eben das Direktdemokratische, hier die, wenn die Mehrheit halt sagt, wir gehen jetzt nach Hause oder wir gehen Eis essen, dann ist es halt so. Und ich habe darauf geantwortet, dass ich die Frage sehr gut finde und dass sie genau den Unterschied zwischen Demokratie und Republik ist. Sie ist als Lehrerin, übrigens auch Beamtin der Bundesrepublik und des Landes Baden-Württemberg. Und die Kinder haben ein Recht darauf, dass sie diese Rolle wahrnimmt. Sie ist nicht nur eine von 30 Stimmen, sondern sie ist diejenige, die auch von den Eltern und vom Staat das Vertrauen bekommen hat, ja. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass sie das, was die Kinder sagt, jetzt einfach vom Tisch wischt, sondern es ist genau diese Balance. Mich interessiert, was ihr hören wollt. Ich trage die Verantwortung.
Genau.
Und es ist nicht, wir machen jetzt hier nicht alle sozusagen antiautoritäre Erziehung. Aber mich interessiert, was ihr hört. Ich gehe in den Dialog. Und wenn du und ich, wir unterrichten ja Studierende und gerade beim Thema KI oder bei diesen ganzen Themen ist es häufig so, dass, auch zumindest kann ich das von mir sagen, Medienethik, ich lerne ganz viel von den Studierenden. Also da bricht uns auch kein Zacken aus der Krone zu sagen, nimm die Menschen ernst. Das ist genauso als Antisemitismusbeauftragter. Natürlich, ich habe diesen Auftrag, ich bin unterwegs und die Leute wollen was von mir hören und haben Fragen an mich. Aber das bedeutet doch umgekehrt nicht, dass ich nicht genauso zuhören kann und dass ich nicht auch ganz viel lerne, zum Beispiel von jemandem, der vielleicht schon seit 20 Jahren ein Ehrenamt, eine Gedenkstätte macht oder von einer Lehrerin, die sich ganz stark einsetzt. Ich hatte jetzt neulich eine Veranstaltung mit einer Lehrerin, die erforscht im Rahmen einer Doktorarbeit, wie sich Gedenkstättenbesuche eigentlich auf Schülerinnen und Schüler auswirken. Großartig. Ja, wie ist das, wenn die unterschiedlichen Hintergrund haben? Wie wird das in Familien aufgearbeitet? Was macht das für einen Unterschied, ob sowas gut vorbereitet wird in der Schule? Großartig. Da bin ich sozusagen ganz am Hören, da lerne ich auch selber was. Und da würde ich dir also recht geben, quasi ein dialogisches Verständnis bedeutet weg vom Autoritären. Du bist ein Professor, ich bin ein Doktor und beauftragt. Wir sind nicht die Alleswisser, sondern wir sind Menschen, die sagen, ja, wir sind offen für Wissen, wir nehmen unsere Aufgabe ernst und genau deswegen wollen wir aber auch immer dazulernen.
Es ist diese, du hast es schön erwähnt mit der Zacken in der Krone, das erlebe ich bei vielen Menschen, dass sie meinen, alles wissen zu müssen, um halt ihre Stellung vielleicht in der Autorität nicht zu gefährden. Und das war für mich immer schon so ein bisschen befremdlicher Gedanke. Ich hatte auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten in unserem Schulsystem, weil ich durchaus gerne an Diskussionen halt beteiligt bin, also gerne mitmache, auch mal halt dazu zu lernen. Häufig aber gemerkt habe, dass gerade so bei den Lehrkörpern häufig so eine Einstellung bestand, dass am Ende, was sie sagen, auf jeden Fall richtig ist. Das wurde mir übrigens dann auch von meinen Eltern dann immer gesagt.
Du hast ja auch erzählt in Japan, gell, dass man nicht mal nachfragen
ja,
darf.
Ja, genau. Ne? Ja? Das ist auch so ein kulturelles Ding. Keine Nachfragen, keine Diskussionen, einfach abschreiben oder ne, machen, was Prof oder Lehrerin dort sagt und dann gegebenenfalls im Tutorium untereinander, unter dem gleichen Rang diskutieren sozusagen. Und ich fände es schade, wenn wir das so in dieser Extreme hier hätten, weil also es ist, wie gesagt, auch seitig der Lehrenden so ein bisschen so gedacht, weil gerade in dieser schnell entwickelnden, super modernen Zeit, auch mit dem Aufkommen von KI, ist das wirklich ein strategischer Nachteil, wenn du nicht bereit bist, das so ein bisschen mit aufzunehmen. Ich habe natürlich auch die Schwierigkeit, da manchmal ein bisschen die Balance zu halten hinsichtlich, du hast es auch angesprochen, diesem Anti-Autoritären so ein bisschen. Das verbindet man ja auch immer sehr leicht mit links und so weiter. Wir sehen das aber durchaus auch von rechts. Dass man einerseits nicht den Respekt verliert, andererseits aber natürlich offen bleibt für Veränderungen. Ich bin mittlerweile in einer Position, wo ich in naher Zukunft so im kleinen Kollegium den anderen Profs ein bisschen beibringe, wie das zum Beispiel zum aktuellen Stand der KI ist, weil die meisten, und das kann ich niemandem verübeln, nicht so wirklich auf einem hohen Stand sind. War ja immer schon so, dass die jüngeren Leute meistens ein bisschen weiterentwickelt waren. Und ich habe jetzt immer und immer wieder gesehen, auch bei Präsentationen übrigens, die mir als Prüfungsform vorgelegt wurden, dass teilweise zum Beispiel auch nur noch darauf verlassen wird. Aber ich weiß, dass vielleicht gerade ältere Kolleginnen und Kollegen oder die, die nicht so technikaffin sind, wahrscheinlich das nicht sehen würden und die mehr oder weniger durchwinken würden. Ja, bei mir war es ein knappes Bestehen jetzt zum Beispiel. Das heißt, wir müssen da zwangsläufig offen sein. Wenn du deinen Job gut machen willst und auf Dauer meinetwegen deinen Respekt behalten willst, dann musst du zwangsläufig offen bleiben und darfst kein Problem damit haben, dass du auch mal verbessert wirst.
Ja. Es gibt im Talmud eine ganz tolle Stelle, ich habe es in einem KIT-Paper auch aufgenommen, aber ich krieg's noch so einigermaßen zusammen, wo also auch ein Rabbiner sagt, ich habe viel gelernt von meinen Lehrern, noch mehr von meinen Kollegen und das meiste von meinen Schülern. Ja, da noch nicht gegendert, weil das natürlich über 2000, also um die 2000 Jahre alt ist. Aber das drückt es, glaube ich, ganz gut aus, weil natürlich die jungen Generationen auch immer das Neue, die leben schon in einer ganz anderen Welt, die bringen das Neue mit. Und sie wollen einerseits eine Autorität, sie wollen durchaus, dass es sozusagen, dass nicht einfach jemand vorne steht und sagt, ich weiß auch nicht, ja, vielleicht gibt's gar keine Wahrheit. Aber eine dialogische Autorität, mit an der sie sich reiben können, die sie hinterfragen können, mit der sie sich auseinandersetzen können. Und ich finde, das merkst du doch auch im, wenn was passiert, ja, wenn sozusagen dann dabei ist. Und vielleicht als letztes, ich glaube, wir sind weit über der Zeit, aber ein Professor der islamischen Theologie, ein Befreundeter, der hatte einmal mir erzählt, wie schwierig das auch teilweise ist, wenn Studierende noch sehr autoritär geprägt sind und er ihnen dann zum Beispiel die Aufgabe gegeben hat, hier diese Sure, leg mal aus, was denkst du? Ja, was bedeutet diese Aussage in der Heiligen Schrift? Und dass dann Studierende sogar eine Delegation gebildet haben, zu ihm gekommen sind und gesagt haben, er sei doch der Professor, er soll ihnen doch einfach sagen, was der Richtige ist. Ja, ich finde, das ist so ganz interessant, weil sozusagen er wusste, dass er seinen Studierenden auch was damit antut, wenn er sagt, ich spiele jetzt nicht die Autorität. Ich habe natürlich eine Meinung zu jeder Sure, aber ich möchte eure Wissen und ihr sollt damit ringen und ihr sollt euch damit auseinandersetzen. Ihr sollt Gottes Wort in dem Sinne ernst nehmen, indem ihr selber damit ringt. Ja. Und bei Jesus sehr schön übrigens, dass er auch sagt, das sei wie ein guter Schriftgelehrter, sei wie ein Hausvater, der aus dem Schatz Altes und Neues hervorholt, was ja eigentlich nicht stimmt. Du holst aus einem Schatz, holst du nichts, was vorher schon reingelegt wurde, sondern es ist genau das sozusagen, bei der Schrift, umso öfter du da reingreifst, du kriegst immer wieder was Neues zu fassen, weil das in jeder Generation auch was anderes bedeuten kann. Und deswegen glaube ich tatsächlich, Wissenschaft und Bildung funktioniert am besten dialogisch. Und deswegen mache ich auch den Podcast so gern mit dir.
Ganz genau. Ich sage auch immer wieder, Kritik ist eigentlich die höchste Form des Schmeichels, weil dann immer noch zeigt, dass man sich ja bewusst mit etwas auseinandersetzt, sonst wäre es uns ja auch egal. Also genau. Wenn du deine Partnerin, deinen Partner nicht liebst, dann kannst du ja auch einfach aufgeben und weggehen, statt dran zu arbeiten. Wenn du deine Medien nicht magst, dann kannst du sie auch einfach verdammen und verurteilen. Und
es hätte sein können, dass du sagst, hier, Zentralbanken passt gar nicht in die Sentikative, das wusste ich nicht. Ich habe das vorher nicht mit dir vorbesprochen, sondern ich habe es jetzt mal
eingeschaut. Stimmt, genau.
Ja, genau. Ja, ich war
echt gespannt. Wir haben gar nichts vorbesprochen.
Nee, ich war echt gespannt, ob für dich dieser Gedanke quasi nachvollziehbar ist.
Ja, deswegen. Ja. Also finde ich super. Also das, weil so ergibt es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Sinn, wenn man das in seine eigene Säule ein bisschen reintun. Ne? Viele Säulen zwangsläufig arbeiten ja auch zusammen und hey, das denke ich mal eignet sich als cooles Bild. Ich glaube, da können wir auch ein nochmal professionell aussehenderes sogar gleich draus gestalten. Ja, aber sowas ergibt sich halt aus der Diskussion. Also dafür hätten wir erstmal drüber sprechen müssen, sonst wird es jetzt nicht entstehen.
Ich danke dir. Und wir machen weiter. Jetzt ist erstmal eine kleine Sommerpause.
Richtig.
Danach, wir haben auch weitere Folgen, wo wir rausgehen. Da haben wir schon die ein oder andere geplant. Aber ihr könnt uns auch schicken an Themen, was euch interessiert. Japan werde ich immer wieder fragen.
Und ich werde immer wieder antworten.
Also wir machen auf jeden Fall weiter, wenn es dann wieder heißt, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.
Yes.